Hallo Leute, hier sind Adriana und Hanna nochmal kurz aus dem Schnitt. Wir haben heute einen Interviewgast hier bei uns im Podcast gehabt und wollten eine kleine Triggerwarnung aussprechen, dass es ja in dieser Folge ein bisschen um ja, etwas tiefere Themen geht und ihr euch ja einfach dessen bewusst sein müsst, wenn ihr euch die Folge anhört. Also es wird um Depressionen gehen, um Alkohol- und Drogenmissbrauch, um Suizidgedanken. Und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, wenn euch das zu viel ist, dann solltet ihr diese Folge wahrscheinlich besser überspringen. Wenn ihr euch Hilfe suchen wollt, verlinken euch in den Shownotes alle möglichen Hilfe-Anlaufstellen, dann meldet euch dort und genau, nur als kleine Triggerwarnung vorneweg. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß bei der kommenden Folge. Und eins können wir verraten, es geht gut aus.
Spritz und Sekt. Mit Hanna und Adriana.
Hallo Hanna.
Hallo Adriana.
Und hallo hier da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
Spritz und Sekt
mit Hanna und Adriana.
Heute von woanders her. Wir wissen nicht, ob man es hört, aber wir sind heute in einer anderen Aufnahmelocation, als wir es sonst sind.
Wir sind auf dem Land an einem Samstag und hier wird draußen die Hecke geschnitten oder so. Mama, ich weiß, du hörst zu, ich habe was gemacht, was ich nie machen sollte. Ich bin heute einfach zu einem fremden Mann nach Hause gefahren. Mit Hanna zusammen.
Ja, das hat aber auch einen bestimmten Grund, denn wir haben heute einen wunderbaren Interviewpartner und zwar den Steffen. Hallo Steffen, erstmal an dieser Stelle.
Hallo ihr zwei.
Schön, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema und zwar bist du ja auch im Laufe dieses Jahres im Internet schon mal groß rausgekommen, könnte man sagen, mit deiner Geschichte zu deinem Schlaganfall. Vor 4 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Genau, und darüber möchten wir heute ein bisschen mit dir sprechen. Möchten mal schauen, wie es dazu kommen konnte und was sich seitdem verändert hat. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Genau. Und dann würde ich auch sagen, springen wir direkt ins Thema rein eigentlich und gucken mal auf die Zeit vor deinem Schlaganfall. Vielleicht erzählst du uns einfach mal, wie dein Leben aussah und was quasi passiert ist bis dann zu dem Tag, bis zum Nachmittag, wo der Schlaganfall passiert ist.
Ja, wir sind im Jahr 1997. Da war ich 11 und habe entschieden, dass ich aufs Internat möchte. Weil meine Eltern waren ein paar Jahre vorher in den Osten gezogen, ziemlich genau so 3-4 Monate nach Maueröffnung. Und das war natürlich speziell, ja, so als Kind, als 5-Jähriger, da diese Form von Ausgrenzung zu erfahren, die du einfach nicht verstehst. Ja, du bist da, du kommst da hin, alles ist anders. Ne? Es riecht anders, es sieht anders aus, du bist einfach in einer anderen Welt. Und wie du dann später irgendwann lernst, wirst du aufgrund von so einer Teilung eines Landes halt einfach nicht so wirklich reingelassen. Ja, so. Und das ging dann so weit, also so ein Beispiel ist so ein Klassiker aus der Dorffußballmannschaft. Ich hasse Fußball, ich habe Fußball schon immer gehasst, ne? Aber so wie du es halt machst, von wegen, okay, so eine Möglichkeit, Anschluss zu finden. Und wir waren eine Zeit lang mit rein und aber auch schnell wieder raus, ne, weil dann halt so Sachen gemacht wurden, wie ich wurde dann ins Tor gestellt und so 16, 17-Jährige durften dann halt voll draufhalten, so, ne, so auf mich geschossen und die Trainer stehen dabei und lachen und so. Und so gab es halt einfach ziemlich, ziemlich viele Demütigungen, ne, die, sag ich mal so, als 6, 7, 8, 9, 10-Jährige einfach in echter Angst auch sich angefühlt haben. Ne? Also es war jetzt nicht alles total grausam, aber es war weit, weit, weit weg von Wohlfühlen. Und es war weit weg von einem Gefühl von Sicherheit, wie ich es vorher kannte.
Wo habt ihr vorher gewohnt und wo seid ihr dann hingezogen?
Wir haben vorher gewohnt hier in Grünberg, in der Nähe von Lich, auch hier in Hessen. Und das war einfach Bilderbuchkindheit, ne? So alleine vor die Tür, schon mit 4, so ein kleiner Rewe-Nahkauf gegenüber, Karamellbonbons kaufen, 2 Straßen weiter, bester Freund, der Martin und so. Und ne, das ist also wunderbar, Ja, und dann kommst du halt ins genaue Gegenteil, ne? Kein Anschluss mehr und einfach, ne, so lieber viel alleine sein zu Hause, wenn auch Einzelkind und so. Und genau, und dann sind wir im Osten nach Oitsch, hieß der Ort. Das ist in der Nähe von Lutherstadt-Wittenberg.
Ah, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, also da brauche ich auf jeden Fall Kontext, wo das geht.
Genau, also so ne, Sachsen-Anhalt irgendwo. Und mein Vater war halt im Außendienst und die haben halt einfach gesagt, so von wegen hier, Mauer auf, ne, neues Gebiet, Herr Hanak, mach oder auf Wiedersehen. Und dann hat er uns halt mitgenommen. So. Und ich glaube, damit haben meine Eltern einfach auch nicht gerechnet, was da wirklich abgeht. Und was da, vor allem, was das für mich bedeutet. Also das hat auch im Nachhinein meiner Mutter extrem wehgetan, also wo ich da so durch bin. Und irgendwann konnte ich einfach auch nicht mehr. Ja? Und zu der Zeit, ich weiß noch, so 9, 10 war, kam irgendwann auf dem Kinderkanal das Schloss Einstein raus.
Ja,
ja, natürlich. Ja.
So. Und dann habe ich das so gesehen und gedacht, so, what? Das gibt's? Ja, so kann man aufwachsen, ist ja geil. Ja. Und dann waren wir wohl, also kriege ich das natürlich auch nur erzählt, ne, von meiner Mom. Mein Dad gibt's nicht mehr. Die sagte dann so, ja, und dann, ne, dann sind wir von irgendeiner Familienfeier nach Hause gefahren, war 23 Uhr und es war verdächtig still auf der Rückbank. Und irgendwann hätte ich dann so gesagt, ja, können wir mal reden, ne, so mitten auf der Autofahrt. Und dann haben die angehalten und dann habe ich ja einfach rausgehauen. So, ja, was würdet ihr davon halten, wenn ich aufs Internat gehe? Mhm. Ja? Weil das war halt als Elfjähriger so die einzige Option, die ich für mich gesehen habe, um da halt wegzukommen.
Ja.
Ja? Um das irgendwie zu verändern, meine Situation. Und dann war natürlich die erste Reaktion meiner Eltern, ja, was haben wir die letzten 11 Jahre falsch gemacht? Ne? Wieso bist du weg? Und dann habe ich das denen aber erklärt und dann haben die gesagt, okay, go, ne, dann probieren wir das halt. Und dann gab es, sage ich mal, diese schicksalhafte Prämisse, ja, wenn wir das machen, dann fangen wir ganz oben an, okay, ne, also beim Besten.
Mhm.
So. Und ich weiß nicht, ob das so in den schwäbischen Wurzeln meiner Mutter liegt, ne, also auch wenn man irgendwie jetzt, keine Ahnung, eine Jacke kauft, ja, wenn, dann was Gescheites. Ne,
ja.
So. das ist ja vielleicht auch in der Bildung. Und meine Mutter und ihre Mutter, die haben so eine Nähe zu Baden-Württemberg, ne? Und die kannten halt Salem, ne?
Ja.
Das
ja,
Salem am Bodensee.
Ja.
So, ne? Und das war immer so wohl, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber meine Mutter hat so erzählt, dass meine Großmutter immer so den Traum, mal Engele auf Salem. Engele auf Salem. So, dieses ja. Engele wurde dann ich.
Ja.
So, ja. Und es war aber natürlich voll klar, ne, also, dass meine Eltern das nicht bezahlen können.
Ist ja auch schon
so, teuer, ja. Mhm. Irre teuer, ne? Mhm. Also, so. Und, bin ich mit 11 zum ersten Assessment oder ersten und letzten Assessment Center meines Lebens gefahren.
Mit 11?
Ja, okay. Die Auswahltage für die Stipendiaten. Ne? Okay. Also es war halt klar, ich brauche ein Stipendium. Also mindestens mal eins, wenn nicht zwei. Und dann sind wir da hingefahren und die Unterstufe war halt auf einer echten Ritterburg.
Ne? Ach cool.
Ja, okay. Echt so ein kleiner Hügel, 6., 7. Klasse, Burg Hohenfels, also bekloppt malerisch. Ja.
Also der wirklich, Traum eigentlich für jedes Kind.
Ja, ja, halt auch so diese Passung zu Schloss Einstein, wo ich gedacht habe, so, wie, yes, das gibt's. Ja, so.
Schloss Einstein, da sind wir wieder.
Genau, ja, und es waren die Burg Hohenfels und alles toll. Und da war dann diese Auswahltage für die Stipendiaten und dann halt wirklich, ne, so von Einzelinterviews über so, ja, so Intelligenztests so ein bisschen, so, ne, so keine Ahnung, wie kannst du den Pool hier zwischen den 4 Bäumen anders zeichnen, dass sich die Fläche verdoppelt, ohne Bäume zu versetzen, das weiß ich noch, das habe ich nämlich abgeguckt. Und, jedenfalls, ne, also, ja, das ging dann wohl ganz gut durch und da kam dann so die Nachricht, so, ja, wir würden ihren Sohn nehmen, ne, so,
okay. Cool.
Und hatte dann auch direkt irgendwie 2 Stipendien, ein Leistungsstipendium und ein Sozialstipendium. Das eine wirklich an schulische Leistung geknüpft und das andere halt einfach einkommensschwache Eltern.
Mhm.
So. Und am Anfang war das völlig okay. Ne? Also Schule war so Grundschule, Anfang Gymi war einfach nie ein Thema. So durchmarschiert, ne? Lernen, Mühe geben, wozu. Ne? Und aber das ist ja das Fatale für viele Leute, ne? Die dann irgendwie, keine Ahnung, wenn du dann mal so ein bisschen aus der Spur kommst und dann doch lernen musst, dann weißt du überhaupt nicht, wie das geht.
Ja.
So. Aber komme ich gleich zu. Und die ersten 2 Jahre, es war total toll. Ne? Also es war wundervoll. Und auch so ein ganz großes Gefühl von so einer Sicherheit wieder. Ne? Ich hatte natürlich, und den habe ich bis heute weg, so ein so ein Klatsch, was einfach ältere Männer angeht. Ne? Damals waren es halt irgendwie so 15, ja, 16, 17-Jährige. Oder, ach so, okay, ne? Ja. Und heute sind es dann halt irgendwie so Autoritätspersonen, so, also ältere Männer. Da gibt es immer noch so ein inneres Kind in mir, das mal kurz so ja, irgendwie sich wegduckt oder so. Das ist halt einfach Prägung. Aber per se, es war halt nur ein Jahrgang noch drüber. Ne? Also es war jetzt nicht so total irgendwie wie in der öffentlichen Schule, wo du halt echt dich glaubst, verstecken zu müssen, wenn du so ein Pflänzchen warst wie ich. Ja? Hm. Und das war total schön. Und dann kam die 8. Klasse und da bist du dann in die Mittelstufe gegangen, das eigentliche Schloss Salem. Ja? Und das war halt ein neues Game. Also weil das war dann wirklich Klasse 8 bis 11. Und auch bei hohen monatlichen Schulbeträgen, ne, also Arschlöcher hast du halt einfach überall. Ja, ja, und dann sage ich mal, wenn dann noch so viele Kids aufeinander hängen und Internat, da gehen halt einfach gewisse Sachen ab. Ne? Da bist du im Junibau, also wirklich dem Juniorenbau in der 8. Klasse. Und da gibt's dann da so keine Ahnung, kommen die dann irgendwie die Elfklässler da hin und gibt's dann irgendwelche Attacken mit Kissenschlachten und so weiter. Und das ist dann irgendwie alles ganz witzig für die allermeisten. Und für mich war das schon auch durchaus bedrohlich an vielen Stellen. Ne? Und es war halt wieder so dieses Ding so, ah, okay, alles auf Null. Ne? Wieder Angst haben, wieder irgendwie durchkommen und so. Und dazu kam dann halt auch noch, ne, einfach so dieses, im Osten wurde ich ausgegrenzt, weil ich der reiche Wessi war, ne, und da kam halt, sag ich mal jetzt nicht Vollgas-Ausgrenzung, aber so ein gewisses Nicht-Dazugehören, weil ich so einer der Ärmeren war, ne, also einmal komplett das Gegenteil, aber so ein bisschen dasselbe Gefühl. Und da kam dann auch so dieses Thema mit dem Stipendium, wurde irgendwann schwieriger. Ne?
Weil das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil wenn du so ein Leistungsstipendium hast, ja, heißt ja auch, dass du immer gut bleiben musst, sonst kannst du dir die Schule irgendwann nicht mehr leisten. Hast du das genau da dann schon
gemerkt? Das war dann so die Begegnung mit Existenzangst tatsächlich, ne? Weil es war für mich ganz klar, zurück geht nicht. So, und das Gemeine an diesem Stipendium irgendwo war, das war jetzt nicht, dass du das klar berechnen konntest, weil gesagt wurde, okay, wenn du einen Schnitt von mindestens 2,0 hast, kriegst du das Stipendium. Das gab's nicht, sondern die Prämisse war, er muss das Beste aus seinen Fähigkeiten machen. Dann kriegt er dieses Stipendium weiter. So. Wie wird das jetzt bewertet? Da gibt es einen Stipendienausschuss, wo du nicht weißt, wer da zusammensitzt. Du hast keine Ahnung, aber du kriegst halt pro Halbjahr und Endjahr kriegst du Berichte über dich, wo deine Klassenlehrer, dein Mentor, dein Innungsleiter, dein Sportveranstaltungstyp da, die schreiben dann halt so einen A5-Zettel über dich, ne, wie sie sich gerade erleben. Ja. So, und da war halt das Ding, ne? Also bis zur 8., 9. Klasse bin ich durchmarschiert. Alles gut, toller Schüler, ne? Gibt sich Mühe, ah, nett, bla, ja. Und dann kommen ja so verrückte Sachen wie Pubertät.
Ich wollte gerade sagen, so ist, ne? Wenn ich mich an meine 8. und 9. Klasse erinnere, das waren die schlimmsten Schuljahre überhaupt, meine Zeugnisse darf man sich da im Vergleich einfach zu den anderen Zeugnissen echt nicht angucken, weil, also ich war nie super schlecht, aber es war schon einfach so dieses Tief.
Halt, ja, es ist und auch ein Wendepunkt irgendwie.
Danach,
ja,
total. Danach ging es auch besser irgendwie wieder weiter, aber die 2 Jahre konntest du echt nicht tolle finden.
Ja, 8. und 9. ging tatsächlich noch. Und dann bin ich halt in der 9. nach Südafrika in Schüleraustausch. So ein halbes Jahr. Und habe halt einfach jede Menge Kram verpasst, ne? Weil da ging Kurvendiskussion neu los, habe ich bis zum Abi nicht aufgeholt. Und da ging Spanisch neu los. Ja, auch das so ein super GAU, wenn du die ersten Monate verpasst. Plus dann so Dinge wie, keine Ahnung, Pubertät, ich war auch relativ dick, ne, war aber dann aber auch mal unglücklich verliebt und so. Und auch so ein bisschen, ne, also einfach von diesem Leistung, 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 ich glaube, da auch schon anfänglich müde teilweise. So, und dann gingen halt die Noten in den Keller und ich war nicht mehr so motiviert und nicht mehr so engagiert. Und plötzlich stand halt in diesen Berichten so Sätze wie, er könnte mehr aus sich machen. Oh, oh. Kannst du übersetzen in, er macht nicht das Beste aus seinen Möglichkeiten. Ja. Natürlich nicht. Ja, wie denn? Und das war dann so eine Zeit, ne, wo echt so ein Struggle losging. Also wo ich zwar immer wieder auch Fürsprecher hatte auf Lehrerseite, wo ich habe mich damals angefangen, sehr, sehr stark im Theater zu engagieren, um die Hauptrollen zu spielen und auch viel Zeit in der Aula lernen, proben und so weiter. Und das hat dann immer so, ne, das ging dann immer so aus, ne, dass dann halt noch genug Leute gesagt haben, oh, ist okay, ja. Und irgendwann ist das dann halt gekippt auch so ein bisschen in sowas Rebellierendes. Ne? Also ich habe mir dann einen Iro schneiden lassen, eins nachmittags im Nachbarstädtchen, mir den auch knallorange gefärbt.
Oh, das kommt aus so einem Schloss bestimmt richtig gut an.
Ja. Ich weiß das echt noch, wie ich da abends dann in den Esssaal mit, keine Ahnung, knapp 400 Schülern und der Lehrerschaft reinmarschiert bin und keiner hat damit gerechnet. Es war halt einfach nur so, ne, so eingefrorene Gesichter und und das Krasse war eigentlich, ne, dass so dieser kleine Junge, der natürlich auch seine Mama vermisst hat, der auch irgendwie überfordert in dieser sozialen Situation war, ne, der war auch überfordert von diesem Jugendlichen, was der jetzt plötzlich anstellt, diese Exponiertheit und diese Form von, ja, auch Look at me und ganz viel Peinliches dabei, ne? Und aber ich kann es im Nachhinein schon verstehen, warum ich das gemacht habe. Und das war dann so ein Durchhangeln bis Klasse 11. Und dann kam Klasse 12, 13, da kam dann nochmal ein Umzug auf die Oberschule und dann kam auch so eine große Versöhnung. Also ich glaube, sowohl von der Schule mit mir, als auch ich mit der Schule. Theater war nach wie vor so eine Riesennummer bis zum letzten Tag. Und ich habe dann tatsächlich zum Abi auch die große Salemer Auszeichnung gekriegt. Ne? Also echt so ein Schulpreis, den irgendwie so eine Handvoll Leute gekriegt haben für das Engagement auf sozialer Ebene für das Theaterding und einfach auch für, sag ich mal, die, ja, so ein bisschen der Mensch, der ich war, vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und das war dann auch, glaube ich, für meine Eltern so eine gewisse Versöhnung, weil es war beileibe für alle drei Beteiligten nicht easy. Und das war aber so deshalb hole ich so weit aus. Also dieser Moment, als das dann vorbei war. Mhm. Abi, ne? Zusammenpacken, raus. Und es ist wieder so dieses, ne, also wieder etwas, was ich mir lange aufgebaut habe, wieder weg.
Ja, da kommt wieder halt auch das Ungewisse, ne, danach. Man weiß ja oftmals nicht, wo es dann hingeht, ne.
Also ich hatte einen Plan. Ich wollte auf die Schauspielschule. Okay. Ja. Ne, das war für mich auch total klar. Und auch da dann, ne, entsprechend der Prägung meiner Großmutter und Mutter. Ja, wenn ich das mache, natürlich nur bei der Besten. Völlig bekloppt. Und habe mich auch wirklich nur bei der Ernst Busch beworben in Berlin.
Okay.
Ausschließlich. Bin dann auch selbstverständlich in die Endrunde gekommen. So, ne, das war mir auch klar. Ne, in meiner unbändigen Arroganz und Selbstüberhöhung damals. Und aber dann natürlich nicht die Endrunde gepackt, ne. Ja, weil ein kleiner, arroganter Schisser, so, ne, so von wegen irgendwie drei Tage vorher angefangen, Text zu lernen. Mhm. Weil es war für mich so, ne, es gab gar keine andere Option. Natürlich klappt das. Muss ja.
Muss
ne?
klappen.
Heute sage ich, ey, drei Kreuze, dass das nicht geklappt hat. Ich glaube, ich wäre mit Anfang 30 irgendwie an Koks und Alkohol wirklich dahin gegangen und einem ekelhaften Narzissmus. Aber anyway, okay, das hat nicht geklappt. Und dann ging eben echt so eine Odyssee los mit diesem Moment. Okay, Abi, alles verstreut sich in alle Herren Länder. Meine Eltern waren auch in der Zeit dann vom Osten zwar wieder weggezogen, in die Nähe der ursprünglichen Heimat meines Vaters, auch hier in Hessen. Und aber auch da, ne, ich hatte keinen sozialen Anschluss. So, ne? Und ich war dann nach dem Abi ein paar Wochen zu Hause und habe es nicht ausgehalten. Habe dann einfach nur Taschen gepackt und bin wieder an den Bodensee gefahren.
Ach, krass,
völlig ohne Plan. So. Und saß dann da. Am Ufer vom Bodensee.
Was mache ich jetzt mit meinem Leben?
Exakt. Ja. Exakt, also es war auch wirklich wie so ein Aufwachen aus so einem Film, so von wegen so, Alter, was hast du jetzt gerade gemacht? Okay, du saßt jetzt irgendwie 6 Stunden im Zug, hast so gefühlt 70 Euro im Geldbeutel, sitzt hier am Bodensee, weißt nicht, wo du heute Abend pennst, aber es war trotzdem so, ne, die einzig machbare Option für mich. Und dann, wie es der Zufall so wollte, auch ein Schulfreund, mit dem ich ab Burg Hohenfels zusammen auf der Schule war, die hatten da eine Klinik direkt am Bodensee. Die habe ich dann getroffen, so, ey, was machst denn du hier, ne, und bla bla bla. Und ehe man sich versieht, habe ich dann irgendwie in so einem Zimmer in der Klinik da hausen dürfen. Eine Zeit lang zumindest. Und und das war halt wieder so eine Entwurzelung. Also wieder dieses, okay, ich weiß nicht, wo mein Zuhause ist. Ich weiß nichts, was die Perspektive ist. Es gibt dieses totale Getriebensein dahingehend, okay, ich muss leisten, ich bin nur willkommen und was wert, wenn ich irgendwas leiste. Ich muss aber zeitgleich total aufpassen in der Welt. Und ich hatte einfach keinen Plan.
Hattest du jemals diese, ich sag jetzt mal, Ängste bei deinen Eltern auch angesprochen, dass du sagst, so diese ganze Entwurzelung und so, war das mal Thema bei euch, dass du gesagt hast, hier Leute, das belastet mich, dass sie dir da irgendwie dann hätten auch helfen können, oder?
Ich glaube, dass ich meinen Eltern das sehr gut vorspielen konnte, ich habe es im Griff.
Okay.
Ne? Die haben sicherlich das ein oder andere gespürt, aber ich glaube, ich konnte denen dann schon sehr, sehr, also sehr durchsetzungsfähig und mit vielleicht dem ein oder anderen Skill von der Bühne das Gefühl geben, so, ja, passt schon so, ja.
Ist anstrengend, aber kriege ich hin.
Ja, genau so, ne? Ich keine Ahnung, irgendwie werde ich den verkauft haben, weil es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie Eltern gehabt hätte, die denen das egal gewesen wäre, ne? Oder die jetzt irgendwie da sehenden Auges gesagt haben, natürlich, ich schlafe im Park am Bodensee, kein Problem, auf Wiedersehen. So, ne? das definitiv nicht.
Ja.
Aber ich war halt auch ein sturer Kopf, ne? Und ein bisschen, glaube ich, rhetorisch begabt. Und dann haben die halt gesagt, okay, ja, mach halt, ne? Und Und das war dann so dieser planlose Beginn des Lebens, wo über lange, lange Zeit bis hin zum Schlaganfall tatsächlich so aufgrund so eines fehlenden Purpose, aufgrund einer fehlenden Perspektive und überhaupt sich zu fragen, nicht zu wissen, wer bin ich, was will ich, ne? Dann treibst du so durchs Leben und weil du halt irgendwie essen musst und wohnen musst, gibt's halt irgendwo eine Möglichkeit, die dir hingehalten wird und dann nimmst du die.
Ja.
So, und das habe ich halt gemacht über Jahre. Erstes war, ich habe mich dann in Konstanz an der Uni war ich irgendwann. Also erstmal habe ich mich dann mit dem Job im Kino in dem Dörfchen direkt bei dem Internat über Wasser gehalten. Ja. Das war halt natürlich massiv absurd, ne? Weil da natürlich auch Schüler, die unter mir waren, marschieren ins Kino rein. Mhm. Ja, und vorher war ich halt der Typ auf der Bühne, der Schulversammler, ja. Und auch wenn mit gespieltem Selbstbewusstsein über weite Strecken halt einfach so ein Charakter irgendwie, ne? Und dann stehst du da und machst dir einen Popcorn und willst Kersi Nachos weg, ne? Und legst dir in den Film ein, ne? Also auch absurd. Mhm. Und um das irgendwo auch auszuhalten, sowohl diese innere Leere als auch dieses, okay, dieses Leben fühlt sich irgendwie nicht gut an, halt einfach auch zunehmend mehr Alkohol getrunken. Mhm. Also das war so ein auch so ein Hilfsmittel auch während der Internatszeit schon. Ne? Also ich kann mich nicht an mein erstes Bier erinnern, aber ich kann mich sehr, sehr gut an dieses Gefühl erinnern, das mit Alkohol kam.
Okay.
Dieses Gefühl von, oh, I'm funny. Mhm. Oh, ja, ich ist bin selbstbewusst.
Ja.
Oh, ich krieg so doch ein Mädchen. Druck. Ja, diese ganzen Sachen. So, das war so. Und da hat halt natürlich mangels jeglicher Reflexion, auch mangels jeglicher Grenzen dahingehend, ne, auch einfach in eine Menge geführt, sehr, sehr schnell in dieser Zeit nach dem Abi, die einfach nicht mehr gesund war. Und das war halt dann so, ne, Kinoarbeiten, da in dieser Klinik im Zimmer abhängen, saufen. So, ja. Das war das Leben. Ne? Und weil ich kein Geld zum Essen übrig hatte, dann halt auch von Nachos und Popcorn ernährt und so einem Scheiß.
Wie lange war die Zeit dann ungefähr?
Die,
nach dem Abi?
Meine Filmvorführerzeit.
Ja, genau, ja.
Ja, da steht natürlich nicht auf dem LinkedIn-Profil berechtigte Frage. das war so ein gutes halbes Jahr, würde ich sagen, ne? Okay. So ein Dreivierteljahr. Und dann bin ich mit einem Menschen aus dem Kino da auf die andere Seeseite gezogen nach Konstanz. Hab dann da weiter gesoffen, mich dann aber irgendwie, ne, weil ich muss ja mal irgendwas studieren. Ich glaube für internationale BWL oder so ein Schrott eingeschrieben. Bin auch nie erschienen, sondern war dann nur eine Zeit lang eingeschrieben. Und dann kam mein damals bester Freund irgendwann mich da besuchen. Und schaut sich das so an, so einen Tag, und sagt von wegen, Steffen, das war's jetzt hier. Ich gehe nächstes Jahr nach München. Okay. Ich studiere da BWL. Es ist mir scheißegal, für was du dich einschreibst, aber wir ziehen zusammen. Ja, und du kommst hier raus.
Der hat dich mitgenommen.
Der hat gesagt, ja, das ist jetzt also auch nicht optional. Mhm. So, du machst das jetzt.
Mhm.
So.
Aber was für ein toller Freund.
Absolut.
Also, ja.
Absolut. Also zu der Zeit auch das absolut Richtige. Ne? Genau. Und dann sind wir nach München gezogen. In eine Zweier-WG zuerst und dann ging es wieder eine Zeit lang echt bergauf. Ich habe mich dann für Architektur eingeschrieben.
Cool.
Aber halt auch so Schnellschuss, ne? Auch das nicht irgendwie eine Lebensentscheidung, die von innen herauskam, wo ich gesagt habe, okay, das entspricht Zielen oder Werten oder so, sondern nur sowas, ja, könnte gut gehen, ne? Weil auch jemand aus dem Internat, mit dem ich lange auf der Schule war zusammen, der hat das halt gemacht und den ich auch sehr, sehr mag. Hi, Pferde. Der hat auch Architektur studiert und ich habe den dann gefragt, so von wegen, wird das zu mir passen? Ich so, ja, voll. Ich so, ja, okay, mach ich halt. Ja, total. Zero Verantwortung und Plan, aber okay, machst du halt. Und dann habe ich das eine Zeit lang gemacht und alles, was so der kreative, zeichnerische Part war, fand ich großartig, ne? Aber dann irgendwie Statik, Tragwerkslehre, den ganzen Rotz, also grausam, ja? Also jag mich vom Hof, bitte. Und was dazu kam, war, zur Abi-Zeit fing so ein chronischer Durchfall bei mir an. Also echt brutal. Durchfall, Magenkrämpfe und es wurde immer, immer schlimmer, bis dann irgendwann die Diagnose Morbus Crohn kam. Mhm. Und das wurde irgendwann einfach so schlimm, ne, weil auch da, ne, also immer noch Alkohol, große Rolle, Rauchen, Party, Student sein, klar, dass ich irgendwann daraus halt eine ziemlich starke Depression auch entwickelt hat. Also es war dann irgendwann WM oder so, ne, und es war so ein Sommer, alle mega geil drauf und ich war halt einfach nur in meinem Zimmer. Also das war selbst, ich war in der Fünfer-WG irgendwann Und da gab es wirklich so Phasen, da haben die mich so 10 Tage mal nicht gesehen.
Ne? Oh, okay.
Weil ich auch wirklich einfach niemanden sehen wollte oder konnte oder geschweige denn ein Gespräch führen oder sonst irgendwas.
Das heißt, deine Mitbewohner hätten schon versucht, eigentlich auf dich zuzugehen, aber du wolltest es einfach.
Völlige okay. Isolation, weil auch einmal nicht verstanden, was abgeht. Ne? Also da noch so ein bisschen so dieser Opfer der Umstände, ne? Und irgendwo auch so eine romantische Vorstellung von dem gescheiterten Künstler. Also Schrott halt, ne? Unreifer Kram. Und das ging dann halt irgendwann so weit, ne, dass ich gesagt habe, okay, ich brauch irgendwie Hilfe. Und bin zum Therapeuten gegangen und der dann sehr schnell gesagt, von wegen gesagt, ja, nee, ich glaube nicht, dass wir das in dem Rahmen hier geregelt kriegen. Ich habe hier eine Empfehlung für eine Klinik, ne? Okay. Und dann war ich in dieser Klinik und habe aber nach 2 Wochen ging es mir so gut, ne? Weil einfach da war alles so mit Ernährungsplan und guten Gesprächen. Nach 2 Wochen habe ich gesagt, jawohl, alles klar. Kein Problem, mir geht's wieder gut, ich breche hier vorzeitig ab. Ja, okay. Eigentlich war die Behandlungszeit 3 Monate angesetzt, ich hau jetzt wieder ab, ich weiß jetzt Bescheid, ich werde Schreiner und ziehe zurück zu meinen Eltern.
Okay.
Aber da war ja bei dir anscheinend trotzdem irgendwie schon so ein Punkt angelangt, wo du gemerkt hast, okay, ich brauche Hilfe, sonst wärst du ja gar nicht zu dem Therapeuten gegangen.
Ja, definitiv.
Das heißt, da kam dann irgendwie schon die Einsicht, okay, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen.
Absolut, weil es war halt so One-Way-Street. Ja, also so wirklich auch diese tiefe, echte Depression zu spüren. Und wenn du das erste Mal hast, dann verstehst du ja nicht, was abgeht. Mhm. Ja, das ist ja, du machst dir ja selber Vorwürfe. Ne? Du kannst das nicht greifen, du weißt nicht, was los ist. Du stehst halt einfach nicht mehr auf. Du wäschst dich nicht mehr.
Es zieht quasi alles an dir vorbei und du bleibst stehen eigentlich, richtig, wenn man so beschreiben möchte.
Ja, ne? Ja. Und ich wollte halt auch sterben. So, ne? Also es ist also so ein Gefühl von, okay, also das, was ich hier Leben nenne oder diese Form von lebendig sein, fühlt sich nicht gut an. Da bleibt eigentlich nur so ein zärtlicher Gedanke übrig von nicht lebendig sein, fühlt sich definitiv besser an. Und ich weiß nicht, ich hatte zu der Zeit so ein Skizzenbuch, ich habe immer viel gemalt und gezeichnet und da gibt's wirklich so eins, ich habe das dann auch sehr bedeutungsschwer betitelt, so die Chronik einer Depression, weil mir das echt geholfen hat. Ne? Wenn ich mir das heute so angucke, ja, diese tiefschwarzen Kohlezeichnungen, das ist halt schon erschreckend, das zu sehen, weil ich einfach genau weiß, wenn ich da so einzelne Blätter anschaue, wie es mir an diesem Tag ging. Ne? Und da gibt's auch eine Seite, auf der steht wirklich einfach nur klein in der Mitte des Blattes, lohnt es sich zu sterben. Und als ich gemerkt habe, okay, diese Auseinandersetzung damit, ne, das wird einfach mehr und so. Und ich will, zu der Zeit war ich noch nicht suizidal, das kam dann in einer späteren Depression. Aber ich wusste halt von wegen so, okay, ich komme halt nicht voran. Ne? Also das wird halt das One-Way-Street hier, geht nicht. So. Ja. Und habe dann halt auch meine Beziehungen verloren. Ne? Und viele Freunde haben sich abgewendet, weil damit kann ja auch keiner umgehen. Und bevor ich halt komplett vereinsame, habe ich mir gedacht von wegen, okay, Hilfe. So, und dann war ich kurz wieder bei meinen Eltern. Da hatte ich eine Schnapsidee. Ja, also bekloppt. Und da dann zu der Zeit neue Freundin gehabt, die wir waren auch überhaupt nicht gut füreinander. Und da dann nach Aachen zu ihren Eltern gezogen. Und es war halt einfach so ein Chaos, ne? Nachdem das dann zu Hause nicht geklappt hat, da dann wieder weggezogen.
Wie alt bist du zu dem Zeitpunkt jetzt, damit wir ungefähr so eine Zeit
haben? Oh, da zu dem Zeitpunkt bin ich, glaube ich, so 25.
Okay.
Ungefähr, genau. Und dann und dann bin ich dann in Aachen und berappel mich aber wieder so ein bisschen, ne, mach mich selbstständig mit einem Partner zusammen, so Webdesign, ein bisschen Computerkram und hab da diese eigene Wohnung mit der Freundin und dann kommt irgendwann der Anruf meiner Mutter, Steffen, dein Vater ist tot.
Mhm.
So. Und in der Zeit, als ich da kurz ne, meinen Schreinertick hatte und zu Hause war, da haben wir uns einfach brutal gestritten. Wir waren einfach nicht mehr kompatibel. Ne? Ich war 8 Jahre auf dem Internat, wir hatten überhaupt nicht die Möglichkeit, miteinander umzugehen, sinnvoll. Ja. Plus dann das klassische Vater-Sohn-Ding, einfach voll Crash. Und wir waren halt im Streit, ne? Und ich habe ein halbes Jahr lang nicht mit ihm gesprochen. Und plötzlich war er tot. Und das war dann mit all dieser Summe, was davor da war, und ich glaube, diese Erschöpfung aus Internatszeiten, dieses Gefühl der Angst in der Welt, die Depressionen, die da waren, der Alkohol, die Kippen, dann kam das Kiffen extrem dazu in Aachen und dieser Selbsthass einfach, diese Selbstabdenkung, ich fand mich ätzend. Also bis in die letzte Zelle fand ich diesen Typen ätzend und ätzend, wie er sich verhält und dass er keine Verantwortung übernimmt und dass er so feige ist. Und all das dann kumuliert, plus mit dieser Aussage, okay, dann mein Vater ist tot, und dann bin ich nach Hause gefahren zu meiner Mutter. Dann hat mich irgendwann meine Freundin angerufen und dann so irgendwie mehr oder minder, ne, mich so spüren lassen, okay, bei uns ist ja auch der Ofen aus. Bin ich nochmal hingefahren, durfte mir das dann auch anhören, so von wegen so, ja, nee, es, ne, wird jetzt zu viel. Jetzt auch noch der Tod deines Vaters. Ja, das geht jetzt nicht. Und dann hat sie mich verlassen in der Zeit. Dann, ich glaube, 2 Wochen drauf dann auch der Geschäftspartner von der Selbstständigkeit mir über einen Anwalt einen Brief zukommen lassen, von wegen so, hier, der Herr XY möchte nicht mehr, ne, also möchte jetzt hier alles abbrechen und bitte unterschreiben Sie das, dass Sie auch bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwelche Ansprüche an ihn haben. Und als das dann auch noch passiert ist, da kam dann ein Punkt des totalen Zusammenbruchs. Ich weiß noch, ich hatte einen Hund damals, bin mit dem Gassi gegangen, das ging gerade noch so, er musste ja. Und wir sind auf so einem Feldweg gewesen und ich bin einfach zusammengeklappt. Ich lag dann da. Blick in den Himmel, konnte mich nicht mehr bewegen und ich kann ja nicht sagen, ob das eine Stunde war oder 5 oder sonst irgendwas, weil irgendwann mir so kalt ist, wieder aufstehen musste. Mein Hund saß da neben mir, aber weiß natürlich auch nicht, was abgeht. Und dann bin ich wieder nach Hause und da kam dann wirklich innerhalb von Tagen, wurde es so gefährlich, weil ich wirklich angefangen habe zu googeln. Welche Höhe brauchst du, damit das sicher ist, dass du tot bist, wenn du unten bist? Ne? Welcher Untergrund sollte es am besten sein? Wie ist es jetzt wirklich mit dem Aufschneiden? Horizontal zu den Adern oder wirklich längs damit? Ich habe angefangen, Cutter und Werkzeuge aus den Kisten rauszuräumen und zusammen zu sammeln und irgendwann mich halt wirklich für die Badewanne entschieden. Und da gab es dann irgendwann noch so einen Moment, wo ich dann, glaube ich, wirklich das erste Mal meine Mutter wirklich um Hilfe gerufen habe. Okay. Weil ich wusste von wegen so, okay, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es einfach. Ne? Es gab halt auch noch die Option Bahnstrecke, ein paar Meter hinterm Haus und so. Und es hat sich einfach alles, also das war so das Einzige, was noch gut angefühlt hat, war dieser Gedanke von wegen, okay, zerstör deinen Körper und dich. Und ich war auch wirklich, ich war einfach irre. Ne? Ich bin so in der Wohnung hin und her gelaufen, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen und da habe ich dann meine Mom gerufen, die kam dann zu mir gefahren, obwohl sie selber halt mittendrin beschäftigt war, das Haus auszuräumen und zu verkaufen und bla bla bla, also gaga die Zeit. Und sich natürlich auch völlig überfordert, ne? Ihren Sohn so zu sehen, kann nicht still sitzen, redet was von Selbstmord, und also ich weiß nicht, wie ich da auf sie gewirkt haben muss, ne? War extrem beängstigend. Und da hat sie dann ihre damals beste Freundin angerufen, unsere Hausärztin, die hat mit mir gesprochen und dann war binnen Minuten klar, so die Frage, so, Steffen, bist du therapiebereit? Und ich so, ja, auf jeden Fall. Und das Einzige, was in der Kürze der Zeit zu organisieren war, war halt einfach ganz klassisch ein Platz in der Psychiatrie, ne? In der Nähe von hier, in Lauterbach, ein paar Kilometer von wo wir jetzt gerade hier zu dritt sitzen. Und es ist halt Kleinstadt, ne? Da gibt's halt eine geschlossene, da gibt's noch eine offene. Und nach dem Erstgespräch mit dem Psychiater, mit dem Oberarzt, da haben wir noch so als Deal gemacht, so von wegen, okay, Herr Hanak, wenn Sie mir versprechen, dass Sie sich hier nicht umbringen, dann dürfen Sie auf die offene. Und dann war ich da. Plötzlich Psychiatrie. 3 Monate.
Diesmal wirklich 3 Monate?
Ja.
Gott sei Dank.
Ja. Also das war auch, also das war das Erschreckendste, was ich hier erlebt habe, auch wirklich so, ne? Also wie man sich's vorstellt. Absolut irre. Also das Maximum, was sie da noch aufbringen können an therapeutische Leistung, ist natürlich, ne, hier Tavor. Und das war, aber das hat mir trotz allem den Arsch gerettet. Und ich glaube, ich hatte halt Glück, dass ich selber so reflektiert bin und dass ich halt selber durchs Schreiben und auch hauptsächlich durch die Gespräche mit anderen seelisch Verwundeten da dann wieder so, ne, so erste Fäden zum Leben gekriegt habe. Und dann kamen noch 3 Monate Tagesklinik und dann in der Zeit hat meine Mutter den Umzug organisiert. Von Aachen zurück hier, Nähe Fulda.
Ja.
Und hat auch selber da ihre Wohnung gehabt, hat mir eine Wohnung organisiert. Ne? Und dann kam ich halt aus der Psychiatrie raus, voll auf Antidepressiva, immer noch nicht in der Lage, alleine irgendwie einen Supermarkt zu betreten, ne? Völlige Angstzustände und so weiter, also überhaupt nicht in der Lage, irgendwie mein Leben zu regeln, aber okay, wir entlassen ihn, Wissen und Gewissen und saß dann da in dieser Wohnung, ne? Manchmal bei meiner Mom, aber saß in dieser Wohnung und es war halt wieder dieses Thema, kein Anschluss, kein Plan, was jetzt passiert. Don't know. Und dann war halt schicksalhaft zu der Zeit, dass ich da relativ schnell auch da wieder dann, ne, so diesen Weg gewählt habe, von wegen so, okay, ich gehe mich halt abends besaufen. Ich kannte keine bessere Lösung so für für mich und die Zeit. Und das ist auch das Einfachste, ne? Wie du halt einfach Leute triffst. Also, wie macht man das in dem Alter? Ne? Du gehst halt irgendwo in eine Kneipe. So.
Klar, ja.
Und da bin ich aber Leuten aus der Techno-Szene in die Arme gelaufen und das war fatal, weil ne, so dieses von wegen so hier, hey, so gut geht's dir noch nicht. Probier doch mal so eine Ecstasy. Da geht's dir so gut und es ging mir scheiße gut mit so einer Ecstasy. Und ich habe dann relativ schnell zugunsten von Ecstasy, Speed und wenig Schlaf meine Antidepressiva so auf eigene Faust abgesetzt und dann mit 27 sind wir da jetzt so ein Dreivierteljahr lang einfach voll durch Party gebeamt bis zum Umfallen und einfach ne dieses gefakte wieder gut fühlen, aber so gut ging es mir lange nicht. Und
wann kam dann der Punkt, wo du gemerkt hast, okay, das ist eigentlich nur Fassade so, also das ist quasi durch Ecstasy etc., dass sich das quasi hochhält und dann dass du eigentlich merkst, nee, dahinter, wenn du mal hinter die Fassade blickst, da ist es eigentlich immer noch nicht gut.
Ich glaube, das gab es immer wieder so ein bisschen. Aber irgendwann kam der Punkt, wo das Erbe, ne, das kleine Erbe, das ich hatte, von meinem Vater, wo es einfach aufgebraucht war, wo sich dann auch die Leute verpisst haben, die falschen Freunde, nachdem ich die Party nicht mehr finanzieren konnte. Und ich halt auch zunehmend angefangen habe, so eine Psychose zu entwickeln. Ne? Mhm. Also so, als sie dann alle weg waren und ich wieder allein in der Wohnung. Und da gab es dann irgendwann halt diesen Film, so ganz klassisch, wie ihn halt viele kriegen, ne? Die irgendwie Drogen nehmen. So Verfolgungswahn. Ne? Mhm. Jetzt will man mir irgendwie was und super gefährlich und bla bla. Und das war dann aber auch so dieser Turning Point, ne? Wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du wirklich was ändern. Sonst geht's hier einfach voll vor die Hunde, sonst ist also so eine Karriere am Frankfurter Hauptbahnhof für dich drin.
Mhm, ja.
Und dann bin ich zu einem Freund gezogen, der clean war, der nichts genommen hat, ja, auch so ein bisschen so die ersten Kontakte mit Achtsamkeit, Meditation, Yoga gekriegt und so weiter. Hab einen Job gekriegt in einer Agentur. Und da ging es dann echt lange bergauf. Und dann von der Agentur bin ich dann nach Darmstadt zu einer anderen Agentur und halt richtig gute Freunde da auch gefunden in der Zusammenarbeit. Alle nichts mit Drogen am Hut. Großartige Zeit in Darmstadt gehabt. Auch diese ganzen Sachen mit der Psychose und der Angst überwunden durch viel Lesen, durch viel rausschreiben. Mhm. Und
man kann aber schon sagen, dass du dich eigentlich dann selber da rausgezogen hast. Ne? Aus diesem ganzen, sag ich jetzt mal, Downward Spiral einmal komplett rausgenommen und eine andere Richtung eingeschlagen.
Ja, das denke ich mir die ganze Zeit. Also immer, wenn es dir richtig dreckig ging, du hast immer trotzdem noch gemerkt, okay, eigentlich will ich doch leben. Eigentlich hole ich mir Hilfe.
Ja.
Und eigentlich, ja, will ich das gar nicht so, wie es aktuell ist, sondern ich hätte es gern anders. Ich weiß nur nicht, wie.
Ja.
Das ist schön zu sehen. Vor allen Dingen, ich bin ganz fasziniert, ich höre dir gerade so konzentriert zu.
Gebannt zu, naja.
Aber ich kann dem auch so gut folgen, weil man, das will ich unseren Hörern vielleicht auch gerade mal mitgeben, weil ich halt auch weiß, dass wir hier gerade in einem richtig tollen, gemütlichen Wohnzimmer sitzen und wir alle wissen, dass es gut ausgegangen ist.
Ja, richtig, genau.
Weil es zwischendrin hier wirklich sehr, sehr düster aussah.
Ja.
Das heißt, du hattest jetzt quasi den Job in der Agentur, warst eigentlich, sag ich jetzt mal, angekommen, zumindest zu einem gewissen Grad, dass du sagen konntest, okay, ich fühle mich gut, ich habe Freunde, ich habe irgendwie ja meinen Punkt gefunden, wo es zumindest erstmal hingehen sollte.
Es war halt wieder, ne? Also das war halt wieder diese Logik von wegen, okay, mir wird was hingereicht und ich sage ja. Unabhängig von irgendeiner Passung zu einer Kenntnis von, wie bin ich denn hier drin? Und wie will ich das da draußen gestalten? Ich war dann plötzlich in einer Agentur für E-Commerce und habe Projektmanagement für Online-Shops gemacht. Ja,
okay.
Ja. Kopfschuss, ja, langweilig, ätzend auch.
Und eigentlich wolltest du Schauspieler werden.
Richtig. Ja. Ja. Und so viele Interessen irgendwo. Aber es war halt dann das. Ne? Und trotz allem irgendwo dankbar, ne, dass die... Ich meine, das war immer so das Ding. Und ich sage das wirklich in aller Bescheidenheit. Also es gab immer irgendwelche Leute, die irgendwas an mir gesehen haben, ne? Die gesagt haben so von wegen so, okay, keine Ahnung, du bist ein kreativer Kopf oder du bist gut mit Menschen so, ne? Oder halt so Sachen, die du einfach in irgendeinem Laden brauchen kannst, so, ne? Egal, ob ich die Skills hatte oder nicht.
Ja.
Ich war ein furchtbarer Projektmanager bis heute. Ja, aber ich konnte es halt irgendwie durch den einen oder anderen menschlichen Skill anscheinend ganz gut kaschieren.
Ja.
Und aber das Problem, was da halt dann auch passiert ist, also in dieser Agentur in Darmstadt dann, ich habe mich einfach übernommen. Ne? Ich habe nicht auf meine Kräfte gehaushaltet, weil auch da wieder, ne, ich darf nur hier sein, wenn ich Leistung bringe. Mhm. Und ich muss die Dinge aushalten. Ich darf mich nicht wehren. Auch dann so Geschichten, so, ne, so, ich weiß noch, da gab es so einen völlig irren Idioten, der hatte so einen Online-Shop für irgendwelche Naturheilpräparate, der wurde dann auch später verklagt, weil er irgendwelche Heilsversprechen hat, da wurde ich dann wieder ausgesöhnt. Ja,
ich weiß, von wem du redest.
Wir sagen nichts.
Nee, wir sagen nichts.
Ein grandioser Arsch, ne, und der hatte dann auch irgendwie meine private Handynummer gekriegt aus irgendeinem aus der Agentur, wenn ich den kriegte, das war ey, ne. Und, der rief mich dann irgendwann an so einem Samstagmorgen um 7 Uhr an.
Ach Gott.
Und schreit mich an und so Sachen, ne? Und ich halt durch diese Kombination Angst vor älteren Männern, plus ich muss hier ja, ne, ich darf mich nicht wehren, habe ich das halt über mich ergehen lassen. Ja, Entschuldigung, wir machen. Ich habe völliger Hektik dann den ganzen Samstag und Sonntag diesen scheiß Online-Shop wieder zum Laufen gekriegt, ne? Damit der nochmal irgendwie 7,50 Euro mehr verdient, der Idiot. Ja, und lauter so Sachen. Und das halt einfach, ne, erstens nicht kommuniziert, zweitens gar nicht bemerkt, außer in so einer zunehmenden Erschöpfungsspirale, aber halt einfach keine Verantwortung dafür übernommen. Keine Grenzen gewusst, keine Grenzen gelebt, ne. Und das dann halt auch wieder in einer Erschöpfung gemündet, wo ich halt dann auch über längere Zeit krankgeschrieben war, weil ich einfach nicht mehr konnte.
Ja, wie lang warst du in der Agentur, wenn ich fragen darf?
Also vorher, das war so ein Dreivierteljahr. Und die in Darmstadt, das waren dann auch so anderthalb Jahre, glaube ich, irgendwie. So, ja.
Okay. Genau. Wenn ich jetzt mal so nachrechne, wir nähern uns jetzt so dem Zeitpunkt, wo der Schlaganfall tatsächlich dann passiert ist. Heißt, wir haben jetzt quasi einmal komplett vorne alles gecovert und sind jetzt nahe da, wo es dann passiert ist.
Relativ.
Nur
eine Station kommt.
Okay, genau. Dann hören wir da jetzt nochmal, lassen wir uns von dir nochmal erzählen, was dann noch passiert ist.
Ganz kurz, genau, und dann kam halt irgendwie, ne, dann war diese Krankschreibung und dann kam dieser Typ in mein Leben, von der letzten Agentur dann, ne, wo dann auch der Schlaganfall passiert ist.
Okay.
Und der hat das gespürt, alles. Diese Leere in mir, diese Risse in meiner Außenhaut, diese Zugänge, diese Lebenssituation, der hat das alles instantly verstanden. Ja? Und ich hatte damals aber noch nicht verstanden, dass er ein pathologischer Narzisst ist. So. Und das ist ja dann in dieser Zeit, du fühlst dich selber total schwach, ne? Und dann kommt so einer, der fühlt sich total stark.
Und der nutzt das aus.
Der stellt das auch dar, ne? Und du denkst dir halt so, ja, hallo, so will ich auch sein. Mhm. Ne? So. Und der hat mir dann halt gefühlt diese Chance so gegeben, ne? So von wegen so, ey.
Ich sehe was in dir.
Genau.
Ja.
Hab noch nie einen wie dich getroffen. Ja, geil. Ja, wir machen hier, ne? The sky is the limit und dieses ganze Gelaber.
Das ist ja genau das Problem bei solchen Menschen. Die wissen genau, welche Punkte sie triggern müssen,
genau.
Um quasi dich in ihren Bann und in das, was sie halt wollen, verkörpern, wie auch immer, da reinzuziehen, sag ich jetzt mal.
Und ich hab ihn geliebt. Ich habe den geliebt wie den Papa, den ich nie hatte.
Mhm.
Der hat das wirklich, ne, so mit so Umarmungen auch an der richtigen Stelle. Ich fühle das noch bis heute, ja, diese Nähe in den Umarmungen, die Dinge, die er mir gesagt hat, dann die Geschenke, die er gemacht hat auch und so weiter. Und ich war halt da einfach, ne, blindly in love sozusagen, ne, in so einem väterlichen Sinne. Und dann, dann gab es halt einfach diese Arbeit in der Agentur, ne? Und es wurde einfach immer mehr und es gab immer Projekte außerhalb der Agentur noch, ne? Und ich hatte immer noch nicht den Skill, mich zu wehren und Stopp zu sagen. Und ich hatte zwar den Skill von wegen einfach Gespräche zu suchen, von wegen so hier, pass mal auf, ne? Ich kann gerade nicht mehr oder mir wird es zu viel oder so weiter. Aber wenn du dann so einen Typ vor dir hast, ne, der es dann wegwischt irgendwie und sagt, ja, du bist ja überhaupt nicht belastbar. Du bist ja kein Finisher, ne?
Ja,
und dann halt irgendwie.
Kommentar liebe ich ja.
Ja. Wo du dann halt einfach so direkt so den Stecker gezogen kriegst, das Ding zurück, ne? Und dann halt so ein Gespräch dahinter, ne? Wo er dann plötzlich wieder lieb wird und so, ja, hey, mach dir klar. Guck mal, du bist jetzt 35, ne? Letzte Chance. Was, ne? Das sollen jetzt noch, oder 33, egal. Ne? Und auch so alle die Frage, die sehen, das ist genau der Job hier, du so Kreativdirektion, ne, bist du super drin? Ja, war ich, ja. Aber auch da, Werbung, Marketing, seelenloser Dreck, ja. Und Aber halt so, ne, das Glauben an diese Riesenchance. Und das ging dann halt einfach so weit, bis der Tag des Schlaganfalls kam.
Okay. Wenn du uns jetzt durch den Tag des Schlaganfalls mal führst, wie hat er begonnen, sage ich jetzt mal, bis zu dem Zeitpunkt, wo dann der Schlaganfall an sich passiert ist?
Es war Sonntag, Sonntagmorgen. Und ich bin aufgewacht und ich glaube, ich war einfach noch nie so müde. Ich bin überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Woche vorher sind wir auch von so einem Nebenprojekt aus der Schweiz zurückgekommen. Ne? Alles immer Prio, alles immer wichtig. Irgendwie 7, 8 WhatsApp-Gruppen, ne? Wo jeder Depp 24/7 irgendwas reinschreit und dann musst du reagieren, weil sonst bist du ja, ne? Sonst ist dir das, sonst wirkst du ja, als wärst du nicht engagiert genug und musst dann immer schreien, mega! Ja, und diesen ganzen Scheiß, ja, um da irgendwie halt nicht aufzufallen, dass du eigentlich schon nicht mehr kannst. Und dann war dieser Sonntagmorgen auch da natürlich, Sonntag, scheißegal, ne, waren Meetings angesetzt, ja, okay, für dieses Nebenprojekt aus der Schweiz jetzt. Meetings angesetzt, ich hatte, glaube ich, 2 Calls an dem Tag, also super wichtig. Und
Ich Arbeitspensum, muss ich gerade denken. Ja.
Meetings am Sonntag, super wichtig.
Kann doch auch bis Montag warten.
Nee. Muss alles jetzt, ne? Ist so ein First-Mover-Ding. Ne? Alles hatte immer Druck, ja, und immer so diese Paranoia, so von, wir sind jetzt hier, wir sitzen hier. Ne? Jedes Ding, was der sich ausgedacht hat, was da kam, war immer das Ding jetzt. Ne? Wenn das klappt, Steffen. So, ne? So. Und aber damals hatte ich ihn schon durchschaut, ne? Aber ich kam nicht raus.
Ja.
Ne? Ich habe mich auch nicht getraut. Ich hatte dann auch irgendwann einfach ein bisschen Schiss vor dem. Ne? So von wegen, weil ich ja halt einfach an diese scheinbare Macht, die er da hat, geglaubt habe.
Ja.
Anyway, und ich wache eben auf und ich kann nicht mehr, ne? Aber es war halt, ich darf nicht müde sein. Ich muss auf jeden Fall, ich muss performen. Ja? Keine Option, jetzt müde zu sein. Super wichtig heute alles. Ich bin aufgestanden, ich muss mir das wirklich von meiner Frau erzählen lassen. Ich hatte es komplett vergessen. Ich bin dann wohl aufgestanden, ich bin in die Küche gegangen, habe als allererstes einen Liter Wasser geäxt, so, ne? So, okay. Und so, okay, ich darf nicht müde sein. Ne? Und sie hat auch gesagt, du warst irre. Du warst völlig irre. Diesen Liter Wasser geäxt, habe mir 3 Espressi gemacht, getrunken, bin unter die Dusche gegangen, mich kalt geduscht, was ich nie mache. Bin wieder rausgekommen, in der Küche wieder gewesen, hab dann irgendwo im Schrank nach so, ne, so TCZ, Vitamin E-Tabletten und so einem Scheiß, ja, also Vitamintabletten eingeworfen und da wusste meine Frau von mir, okay, jetzt ist er völlig bekloppt, da habe ich angefangen, Liegestütze zu machen in der Küche.
Okay.
Am Sonntagmorgen. In der Hoffnung, okay, irgendwas wird doch jetzt mal
wirken. Irgendwas muss gepusht werden,
quasi, genau, so. Genau, dass, ne, ich hier wach werde. Ja. So. Meine Frau sagt, du kannst nicht, guck dich an, leg dich hin.
Ja.
Psst. Es geht, du bist schon drüber. So, ja, ne? Nein, lass mich, ne? Und ich da gewehrt und an den Schreibtisch gesetzt und saß dann da und nach irgendwie, keine Ahnung, einer Stunde oder so und der Feststellung, okay, da könnte Chinesisch auf dem Bildschirm stehen. Ich kriege einfach nichts gebacken. Da dann die Einsicht von mir so, okay, ich muss mich hinlegen.
Ja.
Das geht einfach nicht. So. Und dann lag ich auf der Couch. Irgendwas lief im Fernseher und ich war wirklich einfach wie so ein Zombie, ne, und lag da einfach und irgendwann kommt meine Frau zu mir und streichelt mir so durchs Gesicht und ich merke so, hä? Und das hat sich angefühlt wie beim Zahnarzt, ne? so pelzig, taub. Und ich so, das ist aber komisch, ne? Und dann sowieso, ne, ich war wie so weggetreten auch und dann so angefangen, meinen Körper zu spüren und so gemerkt, so, okay, das ist nicht nur linke Wange, sondern das ist irgendwie so ein leichtes, eingeschlafenes Gefühl, die komplette linke Körperhälfte. Und da sind dann so ein paar Alarmglocken angegangen, ne? Irgendwie so, aber eher so verdächtig, weil jetzt keiner direkt gedacht, Schlaganfall, ne? Aber man dachte halt so von so, komplette linke Körperhälfte, da war irgendwas, ne?
Yeah,
also eigentlich beim Opa, so, yeah, ja, aber, ja. Aber trotzdem, ne? So take it serious. Und dann sind wir in ein kleines Krankenhaus gefahren und die haben mich dann erstmal 1,5 Stunden da liegen lassen.
Oh.
Gut, die Sache ist halt, ne, also das ist ja das Problem, ne, die Krankenhäuser sind oftmals zu überfüllt, ne, und bei jemandem in deinem Alter denkt man halt nicht direkt, glaube ich, an einen Schlaganfall, auch wenn die Zahlen was anderes sagen, aber das ist halt das Problem, ne, du verbindest Schlaganfall eigentlich immer etwas, zumindest ging es mir so, mit älteren Personen, also eher so in die Richtung von meinen Großeltern, würde ich jetzt mal schätzen, ne. Aber ja, gut.
Gleichzeitig ist aber, habe ich heute extra nochmal nachgeguckt, die dritthäufigste Todesursache in Deutschland.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ich hätte auch geguckt gehabt, ich glaube, einer von 1000 Menschen in Deutschland kriegt einen Schlaganfall pro Jahr. Mhm. Und wenn man sich nochmal anguckt, so das Alter, dann ein Viertel derjenigen, die einen Schlaganfall bekommen, sind auch, gehören zu den, wie man so schön sagt, juvenilen Patienten, heißt zu Leuten, die eher dann so zwischen 18 und 35 sind, ja. Aber musst du mir überlegen, ein Viertel davon.
Ein Viertel, ja.
Das heißt,
nicht so wenig.
Nee, eigentlich würde man im Krankenhaus sagen, okay, wir nehmen das ernst. Wenn jemand sagt, meine Seite ist taub, würde direkt eigentlich die Alarmglocken sollten da schrillen, würde man meinen, ja. Mhm. Aber wie ist dann weitergegangen bei dir?
Genau, und dann und das hatte halt so, ne, das hatte so eine Richtung. Also ich lag dann da auf dieser Pritsche und ich habe halt gemerkt von wegen, okay, das ist auch wieder so eine One-Way-Street, ne. Das wurde immer, immer, immer tauber. Mhm. Und ich wurde immer schwacher, immer müder. Und meine Frau, die natürlich bei mir war, entsprechend nervöser. Und irgendwann kam dann, ich weiß das dann noch, wirklich nur noch so schemenhaft, ne? Wie dann irgendwelche Rettungssanitäter diese Pfleger da vor Ort anbrüllen, so von wegen, ob sie noch alle haben, so mehr oder weniger, ja, ob sie nicht sehen, was hier gerade abgeht. Haben mich dann 0,6 in den Rettungswagen transportiert. Ich war dann in so einem sitzenden Transportstuhl, also
schnallt.
Danke. Und und die haben mich dann ins Klinikum gebracht, ins große, ratzfatz in die Notaufnahme und dann wurde ich da lysiert, ne? Also wo du halt einfach so einen super krassen Blutverdünner über eine Infusion bekommst, in der Hoffnung, dass der dir halt einfach einmal jegliche Form von irgendeiner Verstopfung oder einem Gerinnsel einfach aufräumt.
Richtig, ja.
Und das war dann so nach 20 Minuten habe ich dann gemerkt, so, ne, wie wenn dir, keine Ahnung, das Bein eingeschlafen ist, da kommt was zurück.
Oh.
Also diese Richtung, diese eine Richtung hat sich, und ich
okay. Seht ihr das gerade hier mal ganz kurz? Ich muss mal ganz kurz demonstrieren, wie ich gerade Gänsehaut bekomme.
Und das war wirklich so ein Moment, ne, wo ich gemerkt habe, wow, okay, hier kommt was zu mir zurück, wo ich wirklich schon gedacht habe, okay, das ist verloren.
Ja.
Also du machst dir da natürlich, bist viel zu fertig und weggetreten, um dir irgendwie über Konsequenzen Gedanken zu machen, aber du weißt, hier geht gerade massive Scheiße ab.
Ja.
Und es ist gefährlich wie die Sau. Und da war noch eine junge spanische Ärztin, die wirklich auch so fast mit einem kleinen Tränchen im Auge, weil die sich da halt einfach drum gekümmert hat mit der Lyse und mit allem, ne, dass sie dann gemerkt hat, okay, das geht wieder, ne, so mit Handdrücken, was vorher nicht ging, oder Beinheben, was einfach vorher nicht ging.
Ja.
Die so wirklich gemeint hat, ja, Glück gehabt, mein Junge, Glück gehabt.
Das war verdammt knapp.
Das war scheiße knapp.
Ja. Ja,
also da wirklich noch irgendwie, keine Ahnung, noch mal 20 Minuten, nimm mal ein Krankenhaus, dann würde ich jetzt hier halb gelähmt sitzen oder so.
Ja.
Oh Gott. Und das ist einfach so das Irre, ne? Und da auch noch Fun Fact. Da liege ich da, die Lyse hat gerade 10 Minuten lang gewirkt. Und plötzlich kommt so eine Schwester zu mir und sagt von wegen, ja, da draußen steht so ein Typ, hat so eine Beschreibung gegeben, darf der zu Ihnen? Und ich wusste, das ist mein Chef. Weil ich meiner Frau noch, ich hatte der noch gesagt von wegen, ja, ruf den an, melde dich, hier sag alles ab, ne, und also mitten während des Schlaganfalls, so, ne, so noch entschuldigend, so, bitte kontaktiere alle, so, oh Gott, es tut mir leid.
Und rechtfertigen dafür, dass einem schlecht geht, ne, eigentlich, das ist halt schon...
Und dann war der da, ne? Und der war so, stand an meinem Bett, guckt mich so an, ne? Lyse hat gewirkt. Ich sah ja wieder, ich sah jetzt nicht halb gelähmt, sabbern da irgendwie halb tot rum. Hey, siehst doch gut aus, ne? Passt doch.
Hat übergriffig auch einfach.
Ist doch alles okay. Hier, mach dir keine Sorgen, bla bla bla, mir da noch irgendwas erzählt.
Also nochmal einfühlen quasi so.
Mir die Diagnose gegeben, was da gerade passiert ist, und das ist ja nichts Schlimmes, so, ne? Und dann ist er beim Rausgehen meiner Frau, also mit damals noch Freundin, und meiner Mutter in die Arme gelaufen, hat denen dann so gesagt, von wegen so, hier, pass auf, ich war gerade bei ihnen, ne, weil die waren noch nicht mal da.
Oh Gott. Vor deinen eigenen Verwandten, also, dass die den überhaupt zu dir gelassen haben, finde ich eigentlich auch krass.
Ja, die haben mich aber gefragt, ne, ich habe ja gesagt.
Okay.
Ne, muss ich dazu sagen, so. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich eine Diagnose kriege, ich habe mit Mitgefühl gerechnet, aber, ne, foolish me. Und dann ist er zu den beiden hin, ne, und sagt dann so, wenn ich so, hier, pass mal auf, ne, macht euch keinen Kopf, ich hab das auch nicht, ne, wenn ich Fahrrad fahre, ein bisschen schnell, ne, da wird mir so ein bisschen schummerig, da steige ich ab, lehne mich so kurz an die Hauswand, dann geht das auch wieder, ne, hat die auch nochmal so 90 Sekunden Folgetext und abgehauen, so. Also auch irre, ne, also auch für meine Mutter und meine Freundin total schlimme Situation.
Dann auch so eine Sache,
genau, also war nix, ne, so macht euch keinen Kopf, so, ja, und, also völlig absurd. Aber da merkt man nochmal, ne, also was das wirklich für ein Verhältnis war, wo ich dann auch für mich gemerkt habe, so, ach du Scheiße,
ja,
okay, was ging denn hier ab? Und genau, und dann war klar, okay, erstmal so auf den ersten Blick keine bleibenden Schäden, alles gut, wurde dann auf die Stroke-Unit, ja, großes Glück gehabt. 2 Tage Stroke-Unit, dann nochmal 3 Tage normale Station, wurde dann entlassen und dann war ich erstmal daheim.
Mhm.
Ja.
Und hoffentlich noch krank geschrieben.
Ja. Erstmal noch krank geschrieben auf jeden Fall.
Und hoffentlich alle Anrufe vom Chef erstmal weggedrückt. Also das.
Na, der hat sich dann schon also erstmal so ganz nett gemeldet, ne? So im Sinne von so hier, alles gut, ne? Wenn du was brauchst, hier, bin für dich da, ne? Anything, bla bla. Und aber irgendwann ist das dann auch abgerissen, ne? Mhm. So als klar war, okay, ich falle halt länger aus und erfülle nicht mehr die von ihm angedachte Position auf seinem strategischen Lebensschachbrett.
Naja.
Ja,
strategische Lebensschachbrett. Ich glaube, den Ausdruck muss ich mir merken.
Ja, du bist halt so eine Figur, ne? Und ja, wenn du so lange funktionierst, bist du halt, und das habe ich auch später erst erlebt, dann das war in dieser Heilungsphase nach dem Schlaganfall, war natürlich das Realisieren und Aufarbeiten ein Part, aber auch so dieses Überwinden dieser Beziehung, ne? Und zu realisieren, okay, das war ein Narzisst und wie funktioniert Narzissmus? Ich habe dann ein Buch über Narzissmus gelesen und auf Seite 30 habe ich einen Textmarker aus der Hand gelegt, weil ich habe alles angemarkert, so, kenne ich.
Ja. Ja.
Und dann so verstanden, na klar, ne? Das krasseste Spielzeug, das du als Mensch mit so einer Störung haben kannst, ist halt ein anderer Mensch.
Ja.
Ne? Und ich war halt in seiner Welt, er hat mich gemacht, ne, weil ich kam ja in seiner Welt wirklich so aus der Gosse, so irgendwie, ne.
Ja.
Und er hat es auch mal formuliert, als meine Mutter ihm ein Geschenk gemacht hat, in aller Dankbarkeit, ne, dass er mich so aufgenommen und unterstützt hat, Flasche Wein und eine Karte dazu. Er packt das so aus, relativ achtlos liest die Karte und sagt dann so, weil ich aus Scheiße Gold gemacht habe oder was. Ja, und nicht mal da habe ich es gemerkt.
Mhm.
Ja, das war noch relativ am Anfang. Aber das war halt so das Denken. Ne? Also er hat mich erschaffen. Und das habe ich dann begriffen auch und konnte dann auch anfangen zu trauern über diese Beziehung, ne? Weil es war halt irgendwie nochmal einen Papa verlieren.
Mhm.
Wie gesagt, ich habe den bis ins Mark geliebt. Und aber dann kam erstmal viel Zeit mit meiner Freundin damals.
Bist du dann direkt auch in Reha gekommen? Also, oder wie war das dann bei dir? Weil das steht einem
ja
nach so einem Schlaganfall steht einem das ja zu.
Ja, pass auf, Reha, geiles Kapitel. Kurzes Kapitel.
Okay. Alles klar.
Das war natürlich, ne? Da kommt dann irgendwann der Mann vom Sozialdienst zu dir ans Bett, ne? Und sagt dir, Reha, haben sie Anspruch, ne? Mit den Guttun und so. Und für mich war natürlich, also ich musste jetzt nicht wieder laufen lernen, ne? Oder essen oder Motorik.
Das heißt,
oder so.
Du hattest wirklich keine Schäden whatsoever. Nee. Du hattest wirklich Glück gehabt, dass da nichts geblieben ist.
Okay. Das war auch krass, das noch so als ganz kurze Szene. Als ich von der Stroke Unit runtergelaufen bin, da standen dann wirklich so 2, 3 Leute an dem Schwesternzimmerchen da, an der Glasscheibe, ne? Und der eine wirklich geweint.
Dass du da
was
so
los?
Rausgegangen bist.
Und er so, wir sehen hier einfach fast nie jemanden rauslaufen.
Ja.
Und er hat einfach gesagt, das ist einfach wunderschön, das zu sehen. Und ich freue mich einfach für dich, dass das so ist. Ne?
Ja.
So, Reha. Ne? Kommt dieser Mann vom Sozialdienst und sagt, ja, hier, ne, also das Beste, was wir haben, ist da und da. Ich sage jetzt nicht den Namen, nicht, dass wir hier noch einen Rechtsstreit anfangen. Da und da hin. Und ja, machen Sie das. Ne? Und das Ding war halt für mich, okay, ja, Reha schön und gut, aber für mich war viel, viel wichtiger dieses an den Schlaganfall gekettete Burnout.
Ja.
Diese massive Erschöpfung, dass ich halt gesagt habe, okay, also, und das habe ich mit dem besprochen, also mir ist einfach super wichtig, dass ich jetzt psychologische Unterstützung bekomme und dass ich Ruhe bekomme und Zeit.
Ja.
Ja, und nichts von mir gewollt wird, so. Und dann marschiere ich in diese Klinik rein. Und es ist einfach ein Affenzirkus, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, sondern dein Plan, den du da
hast. Hektisch, alles laut, ja, voll aus der Zeit gefallen, stinkt, ja, also schlimmst, ja, und halt auch fast nur alte Menschen, die hektisch irgendwie vom, keine Ahnung, von der Wassernudel zum Stretchband irgendwie humpeln, ja.
Irgendwie muss völlig ich auch,
bekloppt.
Ich muss auch direkt an Aquaturin oder so denken.
Ja, also irre. So. Und dann irgendwann die Schwester die Aufnahme gemacht, auch irgendwie das, so mitten auf dem Gang, ja, 1000 Leute in der Nähe und ja, hier und ja. Telefon und bla bla bla. Also schlimmer als Agentur einfach. Und ich saß da also wirklich so wie in Trance und habe wirklich schon in einer tiefen inneren Angst, ja, alles unterschrieben und mitgemacht. Ja. Und dann kam das Zimmer. Und ich weiß nicht, ob ihr Filme von Stanley Kubrick im Weltall kennt, ne, wie da so die Bemessungen sind von so Schlafunterkünften. Es ist sehr, sehr klein, so wohnen in Tokio.
Mhm.
Und Ich hatte dann da wirklich so ein 1,50 Meter breites Ding, was so abgewinkelt von dem 1,50 Meter breiten Ding vom anderen war. Okay. Ja, mit einer Schiebetür aus Holz und dann hinter der Schiebetür nochmal zwei Jungs und einer schon mittags am Schnarchen. Und ich zu meiner Mutter gesagt, wenn ihr mich hier lasst, sterbe ich. Mhm. Mhm. Das war ein ganz reales Gefühl. Ja. Wenn ich das jetzt 6, 8, 12 Wochen hier... Mhm.
Das übersteht man nicht, ne.
Dann, das packe ich nicht. So. Und dann sind wir wieder abgereist. Ja? Okay. Und hatte dann da, Gott sei Dank, da vor Ort eine sehr wache und clevere junge Ärztin, die es auch sofort verstanden hat. Mhm. Und die auch wusste, welche Schritte jetzt in die Wege zu leiten sind, dass es da kein Problem mit Rentenkasse, Kostenträgern, Krankenkasse gibt und dass halt eine Anschlussbehandlung stattfinden kann und nicht irgendwie so ein Ding von wegen, oh, du böser Patient, ne, hast das hier nicht gemacht, jetzt guck, wie du morgen klarkommst.
Das heißt, sie hat dich quasi weiter überwiesen dann an eine andere Reha-Klinik oder hast du das dann irgendwie
mit dir selber? Ich habe auch ganz klar gesagt, ich will nach Hause. Okay. Ich möchte einfach nur nach Hause und ich möchte zu Hause sein, bei meiner Frau sein und meine Ruhe haben. So. Und das hat die verstanden und hat das dann die Wege geleitet dahingehend, dass wir gesagt haben, also Betreuung von einem Neurologen vor Ort, regelmäßiges Screening und halt dann, das kann man aber später, dass ich halt innerhalb von 6 Monaten dafür sorgen muss, dass ich einen Therapieplatz bekomme ambulant.
Ja. So.
Und das ging dann auch. Und dann halt auch noch mit der Hausärztin im Background und einfach einer fantastischen Techniker Krankenkasse, das muss ich jetzt einfach mal sagen, weil ja viele Krankenkassen echt nicht fair sind, aber die Techniker, die hat mir wirklich, glaube ich, 2, 3 Mal echt den Arsch gerettet, weil sie einfach so kooperativ ist und freundlich und unterstützend.
Für die mache ich übrigens auch sehr gerne
Werbung. Ja,
toll. Auch bei ihr und die ist einfach klasse.
Ja, Wahnsinn.
Dann haben sie direkt 3 hier sitzen.
Weil ja! Also wenn wir kein Feature im TK-Heft bekommen nächsten Monat, weiß ich auch nicht. Genau, und die haben dann halt einfach geholfen, ne? Und da hatte ich einfach dann relativ schnell oder nach einem halben Jahr wirklich eine fantastische Therapeutin, hatte den Neurologen, habe aber auch da dann wieder Antidepressiva bekommen, ne? Weil ich dann auch schnell in so ein Ding gekippt bin. So 3, 4 Wochen, nachdem ich dann zu Hause war, zu meiner Frau, von mir so, okay, alles klar, ich kann nicht zurück in die Anstellung, das ist absolut off the table, nie wieder Job, das ist Todesurteil, ich muss mich selbstständig machen, weil ich will den Rest meines Lebens entscheiden können, an jedem Tag, ob ich heute arbeite oder nicht, ich will nie wieder jemanden fragen müssen, ob ich Urlaub haben darf, und mich auch nie wieder anschreien lassen und im Zweifel, wenn eine Scheiße zu mir ist, gehe ich. So.
Ja. Ja.
Das war einfach klar, so, ich wusste aber nicht mit was, ne? So, weil offiziell hatte ich ja keine Skills, ja, ich habe ein Abi, that's it.
Ja.
Und dann ging das halt los, ne, dass ich dann da irgendwie auch völlig wieder in so eine Panik gekippt bin. Ich muss jetzt, ich habe jetzt 18 Monate Zeit, ja, im Bestfalle und muss bis dahin einfach irgendwie, keine Ahnung, ganz krasse Skills entwickelt haben und dann ein Geschäftsmodell und bla bla. Und auch da dann wirklich, ne, kann es keinem erzählen. Habe ich mir dann als erstes, was ich gemacht habe, so von okay, ich muss erstmal die Grundregeln des Lebens verstehen, habe mir Bücher über das Universum bestellt. Also nicht so esoterischen Kram, sondern physikalischen Kram.
Astronomie.
Ja.
Da kriegst du Adi mit.
Ja. Aber wirklich dann so Big History, ne? Wie waren die Phasen? Planckzeit und Verstehen. Und dann selbst so Sachen gelesen in diesen Büchern. Ja, das verstehen wir noch nicht in der Wissenschaft. Mhm. Steffen aber glaubt, ich muss das jetzt verstehen.
Oh,
ja. Damit ich, ne, da drauf aufbauen kann, weil ich so dieses Gefühl des Defizits hatte. Ne? Ja. Also kein Studien fertig, ne? Ich hab nichts. Ich muss dass jetzt das
so
ganz solide
hat, ne?
Ein Fundament bauen. Aber da beim Urknall anfangen ist halt irre. So für 18 Monate vor allem.
Und das ist sehr ambitioniert.
Ja, genau. Schön gesagt.
Ja.
Genau, und das war dann halt so, ne, wo meine Frau auch gesagt hat, stopp, stopp. Und die mir auch ganz schnell wieder einen Stecker gezogen und dann mit dem Neurologen zusammen auch geguckt, ne, dass diese Ängste nicht zu stark werden und auch so dieses Getriebensein so ein bisschen runtergefahren wird. Und dann haben wir einfach sehr viel ausgeruht. Filme gucken, Netflix,
genau,
Matratze
soll.
Vor den Fernseher geschleppt,
ja.
Geile Sachen essen. Entspannen, schlafen.
Dem Körper Ruhe gönnen einfach mal.
Und auch dem Geist.
Und dem Geist, genau.
Und vor allem auch, ne, unsere Beziehung wieder heilen.
Ja.
Weil auch das schafft ein sehr, sehr, sehr talentierter, manipulativer Narzisst, dass der auch deiner Frau, die dich liebt, in den Quadranten, die sind gegen dich, die hält dich unter deinem Potenzial.
Mhm.
Ne? Und darauf miteinander aufwachen, weil sie hat es natürlich beim ersten Abendessen mit dem Typ geschnallt, das war sehr weit am Anfang.
Ja.
Ich aber halt nicht.
Ja.
Und das halt auch, ne, auch da so eine gegenseitige Vergebung hinzukriegen und uns wieder zu sehen und als Paar zu reifen. Und das hat alles seine Zeit gedauert, ja.
Aber schön, wenn du so von ihr erzählst, auch einfach, wie sie dich da gerade im Anschluss dann so begleitet hat. Und
ja.
Ja. Also ohne sie wäre ich nicht hier, definitiv. Also ich glaube auch wirklich in so einem ganz existenziellen Sinne. Also ich glaube, ich hätte den Schlaganfall, ne, geschweige denn, ob ich überhaupt ins Krankenhaus gegangen wäre, und ich wäre auch wieder zurück zu dem Typ.
Ja.
Definitiv, glaube ich schon.
Meinst du, du hattest es ja vorhin schon mal angesprochen, dass das daran lag, einfach weil du in ihm, also in so eine Art Vaterfigur gesehen hast, dass du gesagt hast, okay, ich toleriere irgendwie sein Verhalten? Oder meinst du, du hast dich da zu sehr dran geklammert an diese Figur, halt der Vaterfigur, würde ich jetzt mal sagen?
Ich glaube, das sind drei verschiedene Aspekte. Das eine war natürlich dieses, wie weit er sich in mein Herz gefressen hatte. Wie so ein emotionaler Parasit irgendwo auch. Das zweite, das Glauben an die große Chance. Ne? Mit dem Narrativ von ihm, wenn ich das jetzt hier nicht nutze, lande ich wieder total in der Scheiße. So eine Chance kriege ich nie wieder.
Ja. Ja.
Plus noch ein dritter Faktor, den ich gerade vergessen habe.
Fällt ihm vielleicht ansonsten gleich wieder ein. Das genau. Ist ja oft so, wenn man so eine Detour schlägt, dann kommt es irgendwie nochmal wieder.
Ja.
Aber ja, es ist schon, also ich meine, riesen Kompliment an eine Frau, dass sie das auch alles so erkannt hat. Ne? Gerade mit, ich meine, wir kennen alle das, wenn was taub ist, gerade wenn es die linke Seite ist, sollte man reagieren. Ne? Auch gerade, du hattest ja gemeint, du hattest an dem Morgen auch, dass du Texte quasi nicht mehr so sehen konntest, also diese Sehstörung.
Auch die Müdigkeit an dem Morgen.
Müdigkeit, das sind ja alles so Symptome. Teilweise, gut, bei jedem sind sie anders. Ne? Manche kriegen dann noch Sprachstörungen hinzu, manche kriegen, wobei das hattest du ja auch, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsschwächen. Ne? Das kommt ja alles so zusammen. Ne? Und ich meine, gut, dass sie so schnell reagiert hat und gesagt hat, nein, du gehst jetzt ins Krankenhaus. Ja, genau. Ja. Weil ansonsten hätte das, wie der Arzt ja später auch gesagt hat, nochmal wesentlich schlimmer ausgehen können.
Ja.
Also kann man froh sein, so eine Partnerin im Leben zu haben, auf jeden
Absolut.
Fall.
Ja, auf ganz vielen Ebenen. Definitiv.
Ja. Das war ja jetzt dann für dich eigentlich schon so ein, ich nenne es jetzt mal Wendepunkt in deinem Leben. Du hast dich ja dann komplett anders, in eine ganz andere Richtung nochmal entwickelt, auch jetzt beruflich gesehen. Wo bist du jetzt quasi? Und wenn du zurückblickst, mal abgesehen davon, was alles passiert ist, was nimmst du Positives aus den Jahren davor, beziehungsweise auch aus dem Schlaganfall an sich dann vielleicht mit?
Okay.
Kleiner ging die Frage jetzt aber nicht. Nee. Oder größer.
Können wir sie gerade splitten?
Wir können sie splitten.
Die sprengt mir das Zentralhirn, wenn du beides auf einmal willst. Okay, mach mal die erste und merk dir, sag die Nummer und dann stellen wir danach die zweite.
Ich müsste jetzt zurückgehen. Was habe ich als erstes gesagt?
Wie dein Leben jetzt ist.
Genau.
Genau.
Okay.
Fangen wir doch mal an.
Genau.
Wie ist dein Leben jetzt?
Genau.
Ja. Was hat sich verändert?
Alles. Ne? Also in dieser Zeit danach, das ist ja dieses... Solche Momente, wenn du das erlebst, ne, so dieser Kontakt mit dem Tod, schlicht und ergreifend, die haben ja was unglaublich Reinigendes. Und sie haben auch, sie tragen eine ganz tiefe Weisheit in sich. Ich kann das immer ganz gut vergleichen mit der Geburt meiner Tochter. Bevor du ein Kind hast, also solange du noch kein Kind hast, ist das ein ganz abstraktes Verständnis davon, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Und ich meine jetzt nicht so Sachen wie Windeln wechseln und so weiter, sondern wirklich so diese existenzielle tiefe Ebene dahinter des Gefühls, Vater zu sein. Und es ist wirklich so, wenn dieses Kind da ist, mit dem Moment des ersten Schreis, wirst du eingeweiht in ein tiefes, vorher nicht zugängliches Wissen. Du verstehst etwas. Das ist ein Shift von einer Sekunde auf die andere, wo sich deine Innen- und Außenwelt fundamental ändert und du musst dafür nichts tun. Und ähnlich ist es von der Tiefe her mit so einem Nahtoderlebnis ein Stück weit, ne? Oder halt mit so einer ganz existenziellen Krise, dass du was verstehst, und sich auch der Blick ändert und eine Bereitschaft plötzlich da ist und eine Energie, etwas zu verändern und Verantwortung zu übernehmen, und zwar in jeder Hinsicht Verantwortung zu übernehmen, wozu du vorher einfach nicht in der Lage warst. Ne? Es ist zeitgleich eine Multiplikation deiner Reife und eine Multiplikation deiner Fähigkeiten des Blicks nach innen und des Blicks nach außen. Ne? Und das war so das, was im Wesentlichen passiert ist. Halt einfach so dieses Hingucken, holy shit, Alter, was ist denn die letzten 35 Jahre passiert, die letzten 34? Ja, und das wirklich aufzuarbeiten, sowohl mit der Therapeutin als auch für mich, und wirklich zu verstehen, ah, das hat dazu geführt und das hat dann dazu geführt. Und zu verstehen, mit wem ich es hier zu tun habe, wer Steffen ist.
Ja.
Ja, und das war halt so diese wesentliche Umkehr. Vorher hat sich halt alles so im Außen abgespielt und alles, was hier drin war, war unbekannt und chaotisch, ne? Und entsprechend bist du dann charakterlich ein Schwein, wenn es nicht läuft. Auch ich war zeitlang in meinem Leben absolut geprägt von narzisstischen Verhaltensweisen aufgrund dieser extremen Unsicherheit und Leere in mir. Und du bist halt so lost und du hast keine Kontrolle und keine Perspektive. Und das ändert sich dann. Dass du sagst von wegen so, okay, ich höre jetzt auf, die äußeren Umstände verantwortlich zu machen, sondern geh nach innen. Schau mir das an. Warum bin ich an diesen Punkt gekommen?
Hm.
Ja, und auch gar nicht, ich mache diesem Narzissten keinen Vorwurf. Ich habe die Verantwortung dann dafür übernommen. Ne? Und das ist so der Beginn, dass du anfangen kannst, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist dieser zentrale Shift, dass du sagst von wegen so, nee. I am responsible. Hm. Und ich nehme mir sie komplett, egal wie groß der Widerstand ist oder wie gern ich lieber sagen würde, ja nee, das war aber, weil Papa geschrien hat und das war aber, weil, ne, da war das und so. Nee, ich bin's. Und das hat dann zu extrem viel Schönem geführt, ne, wo ich dann auch so nach und nach dann geguckt habe von wegen so, okay, jetzt habe ich so eine Ahnung, mit wem ich es hier drin zu tun habe. Das ist natürlich Work in Progress, ne? Also ich glaube, dass ich die Reise hoffentlich nie beende und mir so dieses Gefühl des Anfängerseins mit dem Leben behalte bis zum Ende, weil es einfach das auch sehr, sehr schön und spannend lässt. Und nachdem ich das so hatte für mich und gemerkt habe, mir so, okay, ich bin so, ne, wieder ein bisschen stabiler.
Ja.
Ich habe diese Sachen in Besitz genommen sozusagen. Ne? Own your story ist ja einfach auch so ein ganz klassisches, tolles Ding. Und mich halt nicht mehr zu schämen dafür, sondern zu sagen von wegen, hey, well done.
Ja.
Und dieses Gefühl von dem Defizit vorher, ne, sozusagen, so dieses von mir, okay, ich bin da gescheitert und da gescheitert und da gescheitert, das halt umzudrehen und eher so die Perlen daraus mitzunehmen. Okay, was war denn aus diesem Abschnitt das Wertvolle, was ich mitnehme?
Damit beantwortest du übrigens
gerade das, ich wollte gerade
ja, ne, da kommen wir gerade hin, so. Ja? Ja. Und das war halt so dieses ganz wertvolle Erkennen plötzlich, dass ich so gemerkt habe, okay, sowohl das nicht professionelle, also diese reinen Life Skills, ne? Also das, dieser blutige Weg, der einfach lang ist, ne? So ab dem Umzug in den Osten. Plus eben wie dieses, ich fange was an und brech ab und immer wieder, ne? Was ich ja immer so, alle sagen, du musst was fertig machen, ne? Sag ich, Schwachsinn, nein, mach's nicht fertig, wenn es dir keinen Spaß macht.
Ja.
So, ne? Probier aus, so viel du kannst. Zu erkennen, dass diese Kombination aus extrem viel Wissen in ganz vielen verschiedenen Bereichen beruflich plus diese krasse menschliche Reise, das zusammen ein extrem wertvolles Skillset geworden ist, wo ich sage, wow, cool, ja, das ist einfach mega kostbar und das ist etwas, womit ich einfach heute mein Geld verdiene und wo ich dieses Dogma losgelassen habe, okay, ich muss an allem so ein Label haben, ne? Also ich muss jetzt hier irgendwie den Kurs gemacht haben oder das Zertifikat oder das ist so. Habe ich alles nicht.
Ja,
ne? Ich habe das, und ich sage das auch meinen Kunden, egal welchem Setting, so von wegen so, ich bin das alles nicht, aber ich kann dir anbieten, das. So.
Ja.
Und das ist was sehr, sehr Schönes und Heilsames, diese Kombination aus, ich bin okay, so wie ich bin, das alles hatte seinen Grund, ich nehme die Stärken daraus mit und ich habe jetzt eine Basis, insbesondere, dass ich eben sage, wegen, okay, ich verliere mich da nicht im Außen, sondern ich habe im Innen was geschaffen, von großer Substanz, wo auch dieser Purpose dazu kommt mit diesem Saving Work Lives, dass ich wirklich sage, wegen, okay, ich habe so einen Lebenssinn, wo ich sage, alles, was ich tue und aktiv irgendwie gestalte in der Welt, dient diesem Purpose und der bleibt auch gleich, der hat Stabilität. Und da wäge ich meine Optionen ab. Ne? Und ich bin jetzt schon 2 Jahre, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, völlig anderen Punkt als am Anfang. Mache jetzt viel, viel mehr in Richtung Coaching, mache viel, viel mehr in Richtung One-on-One, mache viel, viel mehr mit Menschen, die zu mir gekommen sind nach dem LinkedIn-Post, nach dem Spiegelartikel, die einfach mit mir so ein Telefonat geführt haben. Mhm. Also für mich so, können wir mal reden. Mhm. Und ich bin da gar nicht mit so einem Verkaufsmindset rein.
Ja, man muss an dieser Stelle sagen, dein Post hat echt krass, also ich bin ja durch den Post auf dich aufmerksam geworden, tatsächlich, muss man ja sagen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von meinen Kontakten deinen Post geliked hat, aber das war ja der Grund, weshalb ich draufgegangen bin. Dein Post, wo du oder worin du über deinen Schlaganfall nochmal berichtest, wie das abgelaufen ist, wie sich dein Leben seitdem verändert hat, hat über 9000 Likes bekommen. Du hast über 500 Kommentare bekommen. Ich bin da nochmal durchgegangen. Das ist halt schon krass. Da sind Geschichten dabei. Ich erinnere mich an eine Frau, die erzählt hat, hey, ich hatte mit 25 den ersten Schlaganfall. Mhm. Und ich finde es so wunderbar, dass du damit so eine breite Masse auch erreichen konntest. Weil es ist nun mal nicht so, dass es nur alte Menschen trifft. Es trifft auch junge Menschen. Es trifft Angehörige von Leuten, die diesen Post gelesen haben, die gesagt haben, hey, ich finde das toll, dass du da Aufklärungsarbeit auch leistest und sagst, hey, du musst auf deinen Körper auch achten. Du musst irgendwie schauen, dass du die Warnsignale irgendwo erkennst. Ne? Und ich finde es wunderbar und muss man da an dieser Stelle auch dazu sagen, ich hatte teilweise ein bisschen Pipi in den Augen während dieser Geschichte. Ich hatte Gänsehaut. Ich finde es so toll, wie du dein Leben einmal komplett eigentlich umgedreht hast. Also ich...
Aber von innen heraus.
Von innen heraus, ja.
Was wichtig ist, habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Ich bin jetzt Papa.
Ja. Ja, das ist eigentlich das Schöne, du kannst es jetzt auch weitergeben. Ja. Auch direkt an deine, an dein Kind.
Genau. Ich bin verheiratet, bin Papa, habe mir das erschaffen mit der Selbstständigkeit, bin extrem flexibel, bin sehr frei, muss niemanden nach Urlaub fragen, kann und will auch an den meisten Tagen nicht viel mehr arbeiten als 4-5 Stunden.
Ja.
Weil das ist schon so, ne? Also so kleine Spuren vom Schlaganfall merke ich schon. Also gewisse Dinge sind anders. Nicht jeden Tag, aber es gibt Tage, da fällt es mir unglaublich schwer zu lesen.
Ja.
So. Oder es gibt Tage, da merke ich halt irgendwie nach 2 Stunden so, boah, die Luft ist raus.
Ja.
Und dass ich da jetzt Rücksicht drauf nehmen darf, ne? Und wirklich sagen kann, okay, ich bin da jetzt raus.
Das
für heute
reicht.
Das ist extrem cool.
Ja.
Und das ist auch das, um das vielleicht so als Abschluss auch so ein bisschen aufzugreifen, weil ich gerade sagte mit diesem Telefonat, ne? Nach dem Post. Es haben sich so viele Leute gemeldet, die ich nicht kannte. Ja, und ich habe wochenlang Gespräche geführt, teilweise bis heute so, ne?
Ja.
Wo ich dann irgendwie entweder schriftlich oder die halt in einen Call wollten oder sowas.
Ja, oder sie kommen einfach mit einem Mikrofon vorbei.
Ja, genau. Ja.
Oder belästigen mich zu Hause. Ja, es ist schlimm, mein Leben als Star. Nein, Quatsch. Völliger Unsinn, ne? Und ich habe da ja auch gar nicht irgendwie auf irgendwas gezielt. Ne? Ich weiß noch genau, ich habe dann diesen Post abgesetzt und nach 40 Likes schon so, guck mal, was hier abgeht, ja, zu meiner Frau. So, ja. Und plötzlich ist dieser Wahnsinn draus passiert in der Spiegelartikel und bla bla bla. Und das Schöne ist aber, dass ich dadurch, durch diese Gespräche, die Menschen mit mir geführt haben, Schlaganfallpatienten, Nicht-Schlaganfallpatienten, Menschen, die befürchten, einen zu bekommen, wenn sie ihr Arbeitsleben nicht ändern. Und es hängt immer so an denselben Sachen. Dass sie sagen, okay, ich hänge hier irgendwie in so einem Job fest oder ich hänge hier in einer Kultur fest oder irgendwie sowas, was mir nicht gut tut. Und ich finde den Ausweg nicht. Und ich glaube, da stecken einfach so extrem viele drin. Und das ist so diese Passung zwischen meinem Purpose, dass ich genau das eben erreichen will, Menschen zu helfen, ihr Arbeitsleben und Arbeits da auch bewusst in Klammern, ihr Leben zu retten. Weil wenn du das machst, ja, diese 100.000 Stunden deines Lebens, die du mit Job verbringst, in einer dir eigentlich feindlich zugewandten Umgebung zu verbringen, für Geld oder was auch immer, ja, dann ist das halt einfach ein scheiß Leben, wo du mit 80 da sitzen wirst und sagen, fuck, hätte ich doch meinen Impulsen gefolgt.
Richtig, ja.
Und jetzt führe ich eben so Gespräche oder mache Coachings teilweise mit C-Level-Leuten, ja, die irgendwie mit so einer knappen Million im Jahr nach Hause gehen, die 20 Jahre älter als ich, sind, ja, die dann vor mir sitzen und sagen, so von wegen, Steffen, ich bin zu 99% hier CFO, ich bin noch 1% ich und ich glaube, wenn ich das innerhalb der nächsten 3 Jahre nicht gedreht kriege, dann kriege ich mindestens einen Schlaganfall.
Ja.
Wie schaffe ich das, die 99 zu 1 zu 50-50 zu nivellieren? Ich weiß nicht, wie das geht.
Ja.
Und weißt du, was das Geile ist? Und das ist auch so dieser schöne Abschluss des Ganzen. Da sitzt dann ein Steffen mit 37 und immer noch einem sehr aktiven inneren Kind, das dann da irgendwie stören will, so von wegen so, was? Der alte Mann, der fragt jetzt dich um Hilfe? Ja. Und der ist jetzt gar nicht gefährlich für dich, sondern der will, dass du dem hilfst, ja, und der gibt dir dafür auch noch Geld, ja, und hört dir zu und du hilfst dem wirklich aktiv. Das ist natürlich auch so auf einer ganz, ganz tiefen Ebene eine große Aussöhnung mit dem Leben und ein Ankommen an einem Punkt, wo ich extrem dankbar für diesen heftigen Weg bin, ja, extrem dankbar für die Hilfe, die ich bekommen habe, aber auch extrem stolz auf mich selber, dass ich nicht aufgegeben habe.
Das und kannst du auch sein,
ja.
Das freut mich jetzt einfach, dass ich damit Menschen helfen darf und es sind gerade ein paar abgefahrene Projekte in Planung, also große Dinge, über die ich noch nicht sprechen darf. Es ist schön, dass es einfach zu etwas führt, wo es nicht um mein Ego geht, wo es nicht um meine Karriere geht, wo es nicht um Geld geht, sondern wirklich was intrinsisch so Wertvolles, mhm, nämlich dass Menschen ihre Lebenszeit mit etwas verbringen und ihr Leben mit sich selbst, mit einer Kenntnis von sich selbst und mit einer wertvollen Umsetzung ihrer selbst in der Welt gestalten dürfen. Das ist geil.
Oh, ich krieg schon wieder Baby in die Augen. Okay, ich würde sagen, das sind wunderbare Abschlussworte für diese. Adi kennt mich, ich bin ein sehr emotionaler Mensch.
Voll schön. Ja. Danke, dass du es teilst.
Ja.
Voll gut.
Nee. Aber manchmal kriegt sie mich auch dazu.
Ja, ich trockne jetzt gerade, weil ansonsten Hanna kommt nie hier.
Ja, Hanna trocknet ihre Tränen. Ich bin einfach auch mega berührt und einfach dankbar dafür, dass wir heute hier sein durften und dass wir uns persönlich mit dir treffen durften und du uns das alles erzählt hast. Ich finde es unglaublich spannend, was bei dir in auch gerade erst mal 37 Jahren passiert ist. Ich meine, wenn es gut läuft, kommen da ja noch ganz viele und du wirst noch super viel erreichen und vor allen Dingen vielen anderen Menschen helfen.
Ja.
Und das ist einfach, ja, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann, was man erreichen kann.
Ja, total.
Auf jeden Fall.
Sich mit sich selbst so ins Reine zu kommen nach so langer Zeit und
das Wissen dann halt auch an andere Menschen weiterzugeben, die einfach nicht wissen, wie sie mit bestimmten Situationen umgehen sollen. Und das Tolle ist ja, dass sie auf dich zukommen und sagen, hey, ich brauche Hilfe. Ja. Und sie wollen Hilfe von jemandem, der schon mal durch alles gegangen ist, der alles miterlebt hat und einfach seine, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der einfach seine Erfahrung weitergeben kann. So, ne?
Ja.
Deswegen, wir danken dir ganz herzlich und wir wünschen dir und deiner Familie nur das Allerbeste für die Zukunft und ich muss das Ganze erstmal jetzt sagen lassen.
Ich glaube auch, wir und auch unsere Zuhörer müssen das erstmal verarbeiten.
Ja,
aber
ganz, ganz toll. Ja. Also vielen lieben Dank,
dass du uns geteilt hast.
Gerne.
Freut mich auch.
Und wir verlinken euch nochmal den Link zu Steffens Post auf LinkedIn. Verlinken wir nochmal bei uns, dann könnt ihr euch den angucken.
Ein Link auf LinkedIn.
Ein Link auf LinkedIn, genau. Und ansonsten an dieser Stelle nur nochmal, wenn ihr auch Hilfe braucht, wendet euch an Personen. Ihr steht damit nicht alleine da. Ihr müsst da nicht alleine durchgehen und ich glaube, ich überlasse das Schlusswort dir, Adi.
Ich glaube, jetzt ist auch alles gesagt. Vielen, vielen Dank.
Danke euch.
Beruflich und auch vor allen Dingen familiär. Alles, alles Gute.
Das wünsche ich euch auch.
Dankeschön. Tschüss.
Tschüsschen.